Ich muss euch was erzählen. Gestern habe ich Schluss gemacht. Keine Angst, nicht mit meiner Frau. Da läuft alles prima. Schluss gemacht habe ich stattdessen mit Leuten, wo gar nichts mehr lief. Ich schätze mal, das waren so 20. Mit einigen von denen habe ich seit vielen Jahren nicht mehr gesprochen. Bei anderen ist es noch nicht ganz so lange her, aber wir haben vielleicht nur 2-3 Mal Kontakt miteinander gehabt. Die Telefonnummern immerhin, die hatte ich noch gespeichert in meinem Handy. Und gestern war dann die Zeit, mal durchzugucken und zu säubern. Ich habe nämlich ein neues Gerät bekommen und da muss man alles übertragen und guckt sich dann jeden Kontakt, den man so gesammelt hat, mal genauer an. Manche Namen, die haben mir fast nichts mehr gesagt. Ich konnte mich kaum noch an sie erinnern. Und dann habe ich ihre Nummern gelöscht und die Leute wissen es nicht einmal. Wehgetan hat es jedenfalls niemandem. Es waren eben nur Nummern und schon lange keine Beziehungen mehr. Facebook. Sagt euch Facebook was? Hätte mich gewundert. Mittlerweile ist ja so jeder 13. Mensch auf diesem Planeten bei Facebook. 500 Millionen Nutzer sind es seit ein paar Tagen, die in diesem größten der sozialen Netzwerke online miteinander verknüpft sind. In 5 Jahren von 0 auf 500. Wahnsinn. 500 Millionen. 500. Facebook ist so erfolgreich, weil es dem Nutzer ganz einfach macht, Beziehungen zu halten und auf dem Laufenden zu bleiben. Menschen stellen Happen ihrer Geschichte und vielleicht auch ihrer Stimmungen, ihrer Gefühle online und die Freunde lesen dann mit. Dabei passiert es aber auch ganz fix, dass tote Kontakte entstehen, so wie in meinem Handy. 1000 Leute auf einer Liste sind eben noch lange keine 1000 Freunde. Nicht wirklich. Und was macht man nun, wenn man irgendwann merkt, dass die Liste eigentlich kleiner sein sollte, dass Qualität mehr zählt als Quantität? Natürlich kann ich auch bei Facebook die Leute von meiner Liste streichen, aber ganz so einfach wie beim Handy ist es nicht. Es besteht die Gefahr, dass sie dann sauer sind auf mich. Vielleicht sind sie auch froh, mich endlich los zu sein. Sie hatten es selbst schon lange vor, haben sich nur nicht getraut. Auf jeden Fall, bei Facebook merken es die Leute früher oder später, wenn ich sie von der Liste streiche. Und vielleicht schmerzt es sie. Wer weiß. Wir haben ja nicht drüber geredet. Soziale Netzwerke wie Facebook verändern die Art und Weise, wie wir mit Beziehungen umgehen. Sie können uns dazu verleiten, mit einer Einbahnstraße zufrieden zu sein. Die Masse ist irgendwann einfach nicht mehr zu bewältigen. Und wenn ich da lese, dass Paul gerade seine Prüfung bestanden hat, dann muss ich ihm, damit es wirklich eine Beziehung ist, schon irgendwie zeigen, dass ich mich freue mit ihm. Also fix einen Kommentar schreiben oder noch besser anrufen, gratulieren, sich vielleicht mal treffen. Das wäre gut. Sonst bleibt das Wissen, dass Paul eine Prüfung bestanden hat, reine Information, aber das baut keine Beziehung. Dabei sind Beziehungen das Fundament unseres Lebens. Wir können einfach nicht isoliert vor uns hinleben. Wir Menschen sind abhängig von Beziehungen. Wir brauchen sie wie die Luft zum Atmen. Zugegeben, der eine vielleicht mehr als der andere. Aber keiner von uns kann ganz ohne. Wenn da etwas ist, was unsere intimsten und engsten, stärksten Bindungen zerstört oder angreift, dann gerät unser Leben sogar aus den Fugen. Das muss nicht immer ein Verlust sein von jemandem, den man mochte, oder Krankheit oder Tod. Beziehungsgifte, die finden wir in ganz vielfältigen Formen in unserem Alltag. Gerüchte zum Beispiel, und die breiten sich auch wunderbar aus in so einem sozialen Netzwerk. Verleumdungen, Zweifel, Schuldzuweisungen, Missverständnisse, ja, vielleicht sogar faustdicke Lügen. Ich möchte mit euch heute einen Text betrachten, in dem uns 2 Menschen begegnen, die ihre Beziehung zu Gott ganz unterschiedlich bewerten. Die beiden haben gerade alles verloren, was ihnen wertvoll war, wirklich alles. kann mir keinen schlimmeren Schicksalsschlag vorstellen, als den, den Hiob und seine Frau erlebten. Und dieser Schicksalsschlag belastet ihre Beziehung zu Gott und auch zueinander. Lesen wir also einen Text aus einer Zeit, in der soziale Netzwerke und Beziehungen ausschließlich von Angesicht zu Angesicht gepflegt wurden. Schlagt mit mir auf, wenn ihr Bibeln dabei habt, Hiob Kapitel 2, und wir lesen dort Vers 9 und Vers 10. Hiob 2, Vers 9 und 10. Und die Frau Hiobs sprach zu ihm: Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb. Hiob aber sprach zu ihr: Du redest, wie die törichten Weiber reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Kurz und bündig, fast wie eine SMS. Und wir lesen hier die Antwort des Hiob an seine Frau, die ihm gerade vorgeschlagen hat, Gott abzusagen und endlich zu sterben. Eine verrückte Situation, dramatisch. Wie kam es dazu? Warum sitzt hier einer im Aschehaufen vor der Stadt und schabt sich mit einer alten Tonscherbe seine Eitergeschwüre? Wer ist das, der da sitzt, und warum will seine Frau, dass er endlich stirbt? Werfen wir einen Blick auf die Vorgeschichte. Das Buch Hiob erzählt die Geschichte eines reichen und angesehenen Mannes. Er lebte wahrscheinlich zur Zeit der Patriarchen im Lande Uz östlich des Jordan, also schon vor mehr als 3500 Jahren. Seine riesigen Viehherden wurden von seinen Knechten gehütet. Und wenn man so hört, was vom Hiob gesagt wird, dann sieht man Reichtum und Wohlstand. Hätten wir damals gelebt, wir wären gerne gewesen wie Hiob. Reich, beliebt, fromm, dazu rechtschaffen und gottestreu. Szenenwechsel im Buch Hiob. Nach einem Gespräch mit Gott bekommt Satan auf seine Bitte hin die Erlaubnis, Hiob zu ruinieren und dann sogar an den Rand des Todes zu führen. Hiob steht auf dem Prüfstand. Satans These lautet: Hiob ist nur darum ein Freund Gottes und ein treuer Gesetzesdiener, weil es ihm so gut geht. Doch auch nach dem gewaltsamen Absturz aus diesem Luxus, in dem Hiob lebte, ins Tagelöhner-Dasein und dann in eine schwere Krankheit, kann Hiob nicht anders, als Gott immer noch zu loben. Hiob hat den Test bestanden, obwohl er noch nicht einmal wusste, dass er geprüft wird. Und so sehen wir ihn jetzt, in diesem Aschehaufen vor der Stadt, wirtschaftlich ruiniert, sozial isoliert, krank, ekelhaft und schäbig. Da muss doch etwas faul sein. Hiob, hast du vielleicht eine Leiche im Keller? Bist du doch nicht so ein toller Hecht, wie du uns glauben lässt? Woher kommt sonst dieses Leid? Es scheint doch offensichtlich, dass Gott hier straft. Wer von uns will jetzt noch so sein wie Hiob? Tatsächlich gibt es nicht viel, was uns mit diesem Hiob verbindet. Keiner von uns hier ist so reich, wie dieser Mann es in seiner Zeit war. Keiner von uns hier ist wahrscheinlich so bekannt und so beliebt, wie Hiob es war. Und wahrscheinlich hat auch keiner von uns solche Tragödien erlebt, wie dieser Hiob. Alle Kinder an einem Tag verloren. Welch ein Unglück. Und dann mag es kleine Hiobs unter uns geben. Vielleicht hast du die Arbeit verloren und die Firma ging bankrott. Übrig geblieben ist ein Schuldenberg. Vielleicht hast du mit einer schweren Krankheit zu kämpfen. Oder Trennungsschmerz lastet auf dir. Du trauerst um den Verlust eines lieben Freundes, eines Verwandten. Aber es gibt wohl keinen von uns, der wie Hiob all diese Dinge Schlag auf Schlag über sich hat ergehen lassen müssen. Wir sind nicht wie Hiob. Wir sind nicht so gut, so strahlend wie er und uns geht's auch nicht so schlecht wie ihm. Wir können nur ahnen, was dieser Mann auf seinem Aschehaufen fühlte und dachte. Was ist dein Geheimnis, Hiob? Woher nimmst du die Kraft zum Durchhalten? Dieses Buch Hiob ist faszinierend und diese Geschichte gehört zu den beeindruckendsten, einflussreichsten, bekanntesten Tragödien der Menschheit überhaupt. Sie ist eines der allergrößten Werke der Weltliteratur. Man kann es auf einer Stufe finden mit Aeschylus Prometheus, mit Dantes Divina Commedia oder auch mit Goethes Faust. Und bis hinein in unsere jüngste Vergangenheit und Gegenwart hat dieses Buch immer wieder große Denker und Dichter fasziniert. Kafka, Carl Gustav Jung, Ernst Bloch zum Beispiel. Außerdem finden wir eine ganze Menge uns geläufiger Redewendungen im Buch Hiob. Da kommen sie her. Wir wissen das oft nicht einmal. Ich meine, bei Hiobs Botschaft und Hiobs Post, da ist das noch sehr eindeutig. Aber wie ist es mit Gewissensbisse, Staub und Asche, leidige Tröster, frisch und gesund, bis hierher und nicht weiter? Wir sind doch nicht von gestern. Das ist mir zu hoch. Man kommt auf keinen grünen Zweig wie Spreu im Winde. Und andere mehr. Alles aus diesem Buch, aus dem Buch Hiob. So viel gelesen und so volkstümlich war dieses Buch der Bibel einmal, dass die Menschen Sprichwörter daraus entnommen haben. Hiob. Was ist das Faszinierende an dem Mann, dessen Name auch als eine Frage übersetzt werden kann? Als die Frage, wo ist mein Vater? Eine andere Übersetzung ist möglich. Der Anfeinder oder der Angefeindete. Und angefeindet ist Hiob tatsächlich. Nun führen in unserem Text zwei Menschen einen Dialog. Hiob und seine Frau. Zwei Menschen, die beinahe in der gleichen Situation stecken und doch ganz, ganz unterschiedlich reagieren. Ich möchte in den folgenden Minuten mit euch die Einstellung von Hiobs Frau und von Hiob selbst betrachten, bevor wir dann Schlussfolgerungen für uns daraus ziehen. Fangen wir mit Hiobs Frau an. In Vers 9 rät sie dem Hiob, endlich Gott abzusagen und zu sterben. Und dort heißt es im hebräischen Text, segne Gott ab und stirb. Und gemeint ist natürlich das Gegenteil. Fluche Gott, sag ihm ab, trenn dich von ihm. Hiob, lass diesen unverständlichen Gott los. Setz ihn auf die Blacklist, dann kannst du endlich sterben, dann haben wir Ruhe. Dabei ist seine Frau doch die letzte, die ihm noch geblieben ist. Die letzte Erinnerung an sein früheres Glück. Aber auch sie sieht kein Glück mehr, hat keine Hoffnung, keinen Halt. Für sie gibt's nur noch den Tod. Ich kann sie verstehen. Ich sehe in ihr keine fein gekleidete Frau mit Goldschmuck, teuren Handtaschen und Schuhen. Ihr geht es nicht anders als dem Hiob. Auch sie hat Kinder und den Besitz verloren. Auch sie war eine angesehene, reiche, geachtete Frau und ist nun Tagelöhnerin. Die Septuaginta, also das griechische Alte Testament, berichtet, was in unseren hebräischen Bibeln nicht zu lesen ist. Da kann man wirklich eine verzweifelte Frau finden, eine, die am Ende ist. Und da ist nichts mehr, für das es sich zu leben lohnt. Sag deinem Gott ab und stirb. Was nützt dir eine Beziehung zu Gott, wenn sie doch nur Schande und Qual einbringt? Ich kenne viele, die so denken wie die Frau von Hiob. Die wenigsten stecken im selben Schlamassel wie sie, aber das, was sie um sich herum sehen, das reicht ihnen völlig. Gibt es da einen Gott, der so etwas zulässt? Kann es einen Gott geben, der auch noch Liebe sein will, wenn wir doch so viel Elend um uns herum haben? Und warum gibt es noch Hunger und Kriege und Katastrophen? Warum werden verkrüppelte Kinder geboren? Warum gibt es so heimtückische Krankheiten? Warum? Und all diese unbeantworteten Warums führen viele Menschen unweigerlich zu dem Schluss, dass es keinen Gott geben kann. Und wenn doch, dann ist er zumindest kein Liebender. Aber wer will schon etwas mit einem grausamen Gott zu tun haben? Und ich als Christ, zweifle ich nicht auch manchmal? Vielleicht sah Hiobs Frau in Gott einen willkürlichen Tyrannen, der sein Unwesen mit Hiob treibt. Vielleicht dachte sie aber auch, wie die Weisheitslehrer und wie kurze Zeit später auch die Freunde vom Hiob, von denen wir lesen können im Hiob-Buch, nämlich, wer Gutes tut, dem geht es auch gut. Glaube an Gott und dir kann nichts passieren. Und früher konnte man sehen, wie gut es Hiob ging und dass er wirklich ein treuer Mann Gottes war. Er war gut. Aber irgendetwas musste da passiert sein, irgendeine verborgene Sünde. Und dann hat Gott sich abgewendet, so könnte sie denken. Er hat ihre Familie bestraft und jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Also wozu noch länger leiden? Hiob sagt Gott ganz ab, mach Schluss, dann haben wir Ruhe. Die Frau Hiobs hat abgeschlossen mit Gott und dem Leben. Beziehung zu einem Gott, der uns so sitzen lässt? Nein, danke. Und Hiob? Schauen wir uns an, wie Hiob mit seinem Zustand umgeht. Unser Vers, den wir gelesen haben, Hiob 2, Vers 10, ist die Antwort Hiobs auf diese wohl bitterste Anfeindung. Die Antwort auf das tiefste Elend, in dem er steckt. Die engste Vertraute aus den guten Tagen, seine Frau, wird für ihn zur härtesten Versuchung. Aber Hiob scheint zu wissen, worauf es ankommt. Knallhart, du redest, wie die törichten Weiber reden. Du hast keine Ahnung, wovon du sprichst. Wir haben Gutes empfangen von Gott und jetzt ist es Zeit, auch das Böse anzunehmen. Wir müssen festhalten an Gott, egal wie es uns dabei geht. Das ist Hiobs Einstellung. Hiob weiß nichts von Satan. Für ihn gibt es nur Gott. Von Gott ist er reich gesegnet worden und Gott hat ihm alles weggenommen. Natürlich, wir können sagen, nein, nein, das war nicht Gott, das war der Satan, der Hiob ins Elend stürzt hat. Gott hat das alles nur zugelassen, so sagen wir. Aber hilft uns das weiter? Ist Gott letztlich nicht doch der Verantwortliche? Hiob wendet sich an Gott und ich finde, er wendet sich an den Richtigen. Hiob fühlt sich von Gott angefeindet. Wenn wir das Buch Hiob weiterverfolgen, stellen wir fest, dass Hiob durchaus nicht einverstanden ist mit seiner Situation. Er ist keiner, dem das Leiden Spaß macht. Im Gegenteil. Die nächsten 39 Kapitel beschreiben den Kampf Hiobs um eine Antwort. Er kann sich nicht zufrieden geben mit der Logik seiner Freunde. Und immer wieder wendet er sich an Gott. Gott, du hast mich gemacht. Willst du mich jetzt verderben? Steht in Kapitel 10, Vers 8. Er geht sogar so weit, mit Gott einen Rechtsstreit zu führen. Ab Kapitel 13. Aber in diesem Rechtsstreit soll Gott sein Bürger sein. Und schließlich sieht er in Gott sogar seinen Anwalt. Kapitel 18. Und das ist schon paradox. Im Rechtsstreit Hiob gegen Gott vertritt Gott Hiob gegen Gott. Und hier kommt die andere Bedeutung von Hiobs Namen zum Tragen, nämlich die, wo ist mein Vater? Hiob sucht Gott. Er sucht ihn nicht, weil er sich Reichtum erhofft, wie es ihm zu Anfang unterstellt wird. Dann könnte er längst aufhören zu suchen. In Kapitel 34, Vers 9 wird seine Einstellung auf den Punkt gebracht. Dort sagt er, es nützt dem Menschen nichts, wenn er Gottes Wohlgefallen sucht. Eine Kosten-Nutzen-Rechnung geht eben nicht auf. Hiob sucht Gott, weil es für ihn keine echte Alternative gibt. Die einzige Alternative zur Beziehung mit Gott wäre Beziehungslosigkeit. Aber das ist für Hiob schlimmer als eine Beziehung mit Gott, in der es ihm schlecht geht. Also hält Hiob fest. Fest an Gott. Luther drückt das einmal so aus. Lieber fahre ich mit Gott in die Hölle, als ohne ihn zu leben. Wie war das mit Hiobs Frau? Sie sieht keine Hoffnung mehr. Was soll man noch von einem Gott erwarten, der solche Dinge tut? Aber Hiob selbst sieht das anders. Er will an Gott festhalten, egal was er zu erwarten hat. Das kommt uns seltsam vor. Wie würden wir entscheiden, wenn wir in einer solchen Situation stecken? Warum? Gott doch lieber auf die Blacklist setzen? Was können wir lernen von so einem Hiob? Hiobs Name lautet: Wo ist mein Vater? Auch im Neuen Testament treffen wir auf eine ganz ähnliche Frage. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Vater, wo bist du? Diesmal ist es Jesus, der menschgewordene Gott selbst, der am Kreuz vom Satan versucht wird. Und auch hier lässt Gott das zu. Und hier ist es für uns noch viel unverständlicher. Warum sollte der allmächtige Gott für Menschen leiden? Es gibt nur eine Antwort. Auch für Gott selbst ist eine schmerzvolle Beziehung zu uns besser als gar keine Beziehung. So gesehen wird uns deutlich, wie ernst es Jesus meint, wenn er sagt, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Die Geschichte Hiobs zeigt uns genauso wie das Leben Jesus, dass es immer eine Chance für den Frieden und für das Wachstum gibt, wenn man an Beziehungen festhält, wenn man um sie kämpft. Wir sind nicht Hiob und schon gar nicht wie Jesus. Unsere Herausforderungen mögen kleiner sein, aber sie sind da. Anfeindungen auf der Beziehungsebene gehören zu den Grunderfahrungen, die wir als Menschen machen. Das geht bei kleinen Kindern los, im Kindergarten, wenn sich um das Spielzeug gestritten wird, um den Teddy. Nein, das gehört mir, gib's her. Und dann, du bist nicht mehr mein Freund. Und auch später müssen wir immer wieder entscheiden, wie wertvoll uns Beziehungen sind. An Missverständnissen drohen Freundschaften zu zerbrechen. Der Partner, der Ehepartner wird zum Feind. Gerüchte vergiften das Miteinander. Was mache ich, wenn ich angefeindet werde? Fliehe ich? Kämpfe ich? Bleibe ich vielleicht wie versteinert stehen? Ziehe ich mich zurück und versumpfe in meiner eigenen kleinen Welt? Jesus sagt uns, dass wir auch die lieben sollen, die uns anfeinden. Dass es geht, hat er uns vorgemacht. Jesus, aber auch der Hiob. Wenn wir durchhalten, kann es auch bei uns zu so einem schöpferischen Sprung kommen, wie wir ihn in Hiobs Beziehung zu Gott sehen. Die Freundschaft ist stärker geworden. Fest, sie hat gehalten. Sie ist weiter und sicherer geworden. Hiob hat dazugelernt. Wir haben Hiob und seine Frau beobachtet. Ihre Resignation können wir verstehen. Hiobs Durchhaltevermögen bewundern wir. Und als Nachfolger Jesu sehen wir für uns und für unser Leben den gleichen Auftrag, nämlich festhalten an Beziehungen. Wir können von Hiob lernen. Im Rechtsstreit Hiob gegen Gott gibt es für Hiob keine Antworten auf die Warum-Fragen. Aber Hiob hat etwas gelernt. Er hat Gott ganz neu erfahren. Gottes Zuwendung und Treue, das hat er gelernt, ist nicht verknüpft mit materiellem Wohlstand oder Gesundheit. Man kann sie sich nicht erarbeiten oder verdienen. Sie ist bedingungslos. Gott ist bedingungslos für Hiob. Er ist bedingungslos für uns Menschen. Und er kennt da keine Abstriche, wenn es um Beziehungen geht. Dem Hiob ist es nicht leicht gefallen, Gutes und Böses von Gott anzunehmen. Wir sehen das in diesem Buch und seine Reden zeigen seinen Kampf. Aber aus diesem Kampf geht ein Hiob hervor, der seine Beziehung zu Gott über alles stellt. Du und ich, wir haben die Chance, in Schwierigkeiten an unseren Beziehungen festzuhalten. Auch dann, wenn da Steine im Weg liegen. Es lohnt sich. Wir sind Beziehungswesen. Gott hat uns so gewollt. Und es kann für uns nichts Besseres, nichts Schöneres, nichts Befriedigeres geben, als unser Leben zu teilen. Mit Menschen und auch mit Gott. Ich wünsche uns das. Amen.